Вы слушаете радио Айда.
Ода радио Ойда. Eine Sendung von Radio Ech auf Deutsch. Ech Ойда auf Deutsch jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. И Ech Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Либо Zuhörerin, либо Zuhörer, heute ist Sascha Marianne Salzmann, ich bin Neurodramatikerin, Essayistin und Romanautorin, bei uns zu Gast. Sie ist in Sowjetunion in Volgograd 1985 geboren, wuchs in Moskau auf und mit 10 Jahren emigrierte sie mit ihren Eltern nach Deutschland. Für ihre Theaterstücke erhielt sie als Hausautorin des Berliner Maxim Gorki Theaters zahlreiche Preise. Ihr Debütroman Außer sich 2017 stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Sascha Salzmanns zweiter Roman Im Mensch muss alles herrlich sein, der vor 2 Monaten erschien, stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2021. Und aus diesem Roman hat sie am 13. November im Freiburger Literaturhaus gelesen. Das Gespräch mit Sascha Marianne Salzmann führte Hanna Hofwehr. Ein Ausschnitt aus dieser Hybridveranstaltung wird ihr noch in der zweiten Hälfte der Sendung hören. Zuerst aber hört ihr mein Interview mit Sascha Salzmann, die ich auch bei ihrem Auftritt bei der Frankfurter Buchmesse getroffen habe. Wir sprechen zuerst über ihr erster Roman, Außer sich. Kurz zum Inhalt. Alisa, genannt Ali, sucht in Istanbul nach ihrem Zwillingsbruder Anton. Nach Zugehörigkeit jenseits von Vaterland, Muttersprache oder Geschlecht. Dabei verwebt sie in Erinnerungsschleifen ein ganzes Jahrhundert und 4 Generationen Lebensgeschichten, hauptsächlich aus Russland. Meine erste Frage bezieht sich auf ihr Name, Sascha, der auf Russisch sowohl weiblich als auch männlich sein kann. Und Vollversion der Name ist Alexander oder Alexander. Die Protagonistin von deinem ersten Roman heißt Ali.
Yeah.
Ist das eine Andeutung an eine auf irgendwelche autobiografische Züge oder an eurer Seelenverwandtschaft oder alter Ego oder sowas in der Art?
Ehrlich gesagt, es ist relativ simpel. Es ist einfach Alice in Wonderland.
Also, okay.
Ziemlich offensichtlich.
Also dieser Ali hat mit dir nichts zu tun.
Nein, ich sage in meinen Interviews, dass alles, was ich schreibe, autobiografisch ist, damit die Frage sich schnell erledigt.
Autobiografisch
ist? Alles, 100%. Ist alles passiert.
Okay, aber in Frankfurt hast du gesagt, dass das Einzige, was du gemeinsam hast mit deiner Protagonistin, dass ihr selber Biotop habt, ein lesbischer Club in Berlin.
Das ist richtig.
Aber sonst hast du mit ihr nichts zu tun.
Naja, Victoria, ich mache natürlich Scherze.
Okay. Okay. So, da fangen wir an mit, meine erste Frage ist über romantische Liebe.
Oh, wie schön.
Ja, leider nicht so schön, wie du denkst. Was denkst du, wenn man dich fragt, ein Deutscher, du bist aus Russland, oh, ich liebe Russland?
Dann sage ich, das ist in Ordnung. Also ich meine, ich finde es interessant, wenn Leute auf mich zukommen nach meinen Lesungen, nach meinen Auftritten, um mir was zu erzählen, weil ich hatte ja quasi die Gelegenheit, die Bühne mich selber vorzustellen. Ob ich jetzt aus dem Roman lese oder auf eine Frage antworte, ich entwerfe ja eine Version von mir, richtig? Und es ist natürlich immer eine Einladung, sich zu spiegeln fürs Publikum. Und das Publikum kommt, um etwas von sich selbst ebenfalls mitzuteilen. Und ich finde das so witzig, weißt du, dass ich glaube, der anfängliche Gedanke, wenn man zu einer Lesung oder zu einem Abend kommt, dass man denkt, man rezipiert jemand anderen oder man ist für die andere Person da, aber eigentlich kommt man, um selber stattzufinden. Und insofern ist es irgendwie auch ganz schön, dass Leute mir erzählen, was sie lieben und warum sie da sind. Ich muss ja das nicht persönlich nehmen oder so.
Sehr oft ist das eigentlich ein politisches Bekenntnis zur Politik Putins.
Oder zum Theater und zur Kultur, muss man sagen. Das ist natürlich apolitisch und schwierig, aber ich habe das schon oft erlebt, dass die Leute sagen, ja, ich weiß, die Politik ist schwierig, aber ich liebe die Mentalität, ich liebe die Gastfreundschaft, ich liebe eure Dramatiker.
Wahrscheinlich ist das meiner Wahrnehmung die Russland, die ich in deine Bücher finde, liebe ich überhaupt nicht. Kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas lieben kann.
Ja, aber muss man lieben oder hassen? Weißt du, ich meine, in Büchern und überhaupt in Kunst, auch in Theaterstücken natürlich, die ich schreibe, versuche ich zu veranschaulichen. Ich versuche niemals Partei zu ergreifen für ein Land, für eine Nation, für ein Volk. Ich versuche mir einfach Dinge anzuschauen und sie in ihrer Streitbarkeit zu zeigen.
Gut, jetzt selbe Frage über Judentum. Mhm. Ich habe in Deutschland nie erlebt, dass man mir gesagt hat, oh, du bist Jüdin, oh, ich liebe Juden. In Russland schon. Aber in Deutschland gibt es auch diese, sagen wir, okay, man hätte das wahrscheinlich positiver Rassismus genannt.
Ja.
Dieser Liebesbekenntnis, wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, weil ich Jüdin bin. Ganz sicher hast du sowas auch erlebt. Was denkst du darüber?
Zum Philosemitismus quasi, dieses ich liebe Juden, weil sie Juden sind.
Ja.
Ja, was denke ich dazu? Ich meine, guck mal, ich habe doch Desintegrationskongresse dazu gemacht mit Max Scholek zusammen. Ich glaube, es ist relativ klar. Ich schaue mir diese deutsche Arena an, in der sich die deutsche Identität in die jüdische verkrallt hat. Das fühlt sich an wie so ein Todestango. Man kann den nicht alleine tanzen und man kann es irgendwie nicht verlassen, diesen Tanzboden. Die deutsche Identität ist auf der Täterseite aufgebaut. Man kann Deutschland nicht anders denken. Das ist ganz egal, wie viele Generationen nach der Shoah wir jetzt schon sind. Du merkst, dass die deutsche Identität darauf fußt, dass man angeblich die Vergangenheit bewältigt hat und sich jetzt irgendwie zum Judentum deswegen angeblich positiv verhält. Das ist natürlich alles sehr oberflächlich und funktioniert nicht, aber es ist ein Teil der deutschen DNA. Insofern kann man das, glaube ich, nicht von Leuten erwarten, dass sie gar nicht auf das Wort Jude reagieren. Vor allem auf Deutsch. Ich habe das Gefühl, das Wort Jude auf Deutsch klingt immer wie ein Schimpfwort, egal was man tut. Ich hab ja ein Theaterstück mal übersetzt aus dem Englischen, The Life and Death of the UBIA Jew. Und das war sehr witzig, weil es war klar, Jew auf Englisch klingt wie Hey Jude, wie so ein Beatles-Song, ist irgendwie so ein bisschen lustig. Auf Deutsch ist halt Jude sofort, oh oh, Bummer, Shoah. Ich habe mit der Autorin viel hin und her überlegt, was machen wir eigentlich damit? Ich bin ja für einen progressiven Umgang damit. Die Geschichte ist, wie sie ist. Wir versuchen daraus das zu machen, was wir halt versuchen. Da ich eher in der Kunst tätig bin und eben nicht in der Politik oder im Aktionismus, denke ich, wir spielen mit den Worten, wir machen es deutlich, dass es ein Problem gibt im Umgang mit Jüdinnen und Juden heute in Deutschland. Aber wir versuchen nicht zu sagen, das wäre der einzige richtige Weg.
Du hast gesagt in Frankfurt, dass deine Familie doch jüdische Tradition weiterlebt. Das heißt, deine Eltern oder deine Mutter oder deine Geschwister, ich weiß nicht, für deine Familie, gehen tatsächlich in die Synagoge und feiern die jüdische Feste. Heißt das tatsächlich das oder ist das eher kulturell?
Es ist hundertprozentig kulturell. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, wo die Synagoge in Hannover ist oder die jüdische Gemeinde. Meine biologische Familie ist gerade in Hannover, deswegen sage ich das. Das ist, glaube ich, auf deutschem Boden schwer zu verstehen, dass wir atheistische Juden sind. Weißt du, das fällt mir immer auf und ich finde es so albern, dass ich das immer wieder erklären muss, dass wir ein Volk sind und nicht nur eine Religionsgemeinschaft. Und ich meine, natürlich, sowjetische Menschen wissen das, weil das stand bei uns in der Geburtsurkunde, das stand bei uns im Pass, ne? Artikel 5, Nationalität Jude. Und wenn man jemanden aufgrund von seinem Jüdischsein diskriminiert hat, hat man einfach gesagt Artikel 5 und das hat gereicht. Und damit bin ich groß geworden. Ich bin quasi mit Antisemitismus und kulturellem Judentum groß geworden. Und ich habe erst in Deutschland verstanden, dass die Leute eher Religion denken oder Religion davon nicht abstrahieren können. Bei uns hat niemand je ein Gebet gesprochen, irgendwelche Kerzen auf eine besondere Art angezündet. Ich respektiere das. Ich finde es wunderschön. Ich freue mich, wenn ich eingeladen werde. Und ich werde oft eingeladen zu jüdischen Festen. Und ich werde auch allen zu Hanukkah gratulieren. Ich gratuliere natürlich allen zu Rosh Hashanah. Aber das sind für mich kulturelle Zeichen. Und ich glaube übrigens, das gilt für die meisten Religionen. Also ich habe neulich im Kölner Domradio ein Interview gehabt und da haben wir darüber gesprochen, dass auch das Christentum mittlerweile mehr kulturell gelebt wird. als tatsächlich wirklich religiös. Und mich interessiert es auch als jemand, der vom Theater kommt und natürlich über Symbolismus nachdenkt und Traditionen und Rituale nachdenkt, viel eher, als dass man tatsächlich an eine höhere Macht glaubt. Meine Familie hat Jiddisch gesprochen, einfach in der Sowjetunion, deswegen bin ich damit aufgewachsen. Es gab Sketche auf Jiddisch, es gab viel jüdische Musik. Ich habe sie als solche rezipiert, ohne zu verstehen, dass das was anderes ist, als das, was meine Nachbarinnen hören zum Beispiel. Und mir wurde das, glaube ich, erst klar, als ich nach Deutschland kam. Und das ist ja oft so mit Migration. Du wirst erst zu dem, was du konstruiert wurdest in der Migration, in der Fremde.
Das ist interessant, was du sagst unter deiner Familie, weil ich kenne keine hier in Freiburg, ja, die Jiddisch gesprochen haben. Und es ist mir erst jetzt viel später, nach meiner Migration, ich bin hier auch als sogenannte Kontingenzflüchtling gekommen, was für eine Verantwortung eigentlich diese sowjetischen Menschen, die keine Ahnung über jüdische Kultur haben, für das deutsche Judentum tragen. Ja? Weil selbst in der Synagoge, selbst bei religiösen Gemeinschaften, da sind meistens das Ex-Sowjetunion-Menschen.
Die keine Ahnung haben.
Die keine Ahnung haben.
Natürlich, was auch okay ist. Ich meine, ich glaube, solange eine Kultur sich weiterentwickelt und da fluide bleibt, ist alles in Ordnung. Wir dürfen halt einfach nicht, ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist so ein Madame Tussauds der jüdischen Kultur. Wir müssen uns anschauen, wo sind wir heute und was bedeutet das? Und wir haben jetzt eine einmalige, fantastische Situation, sein großes Privileg. Juden aus der ganzen Welt strömen nach Deutschland. Wir hatten noch nie so eine Mischung da. Also 90% der jüdischen Gemeinden sind Sowjetjüdinnen, so wie du und ich. Dann kommen aber noch Jüdinnen aus Israel, aus den USA, aus arabischen Ländern, aus afrikanischen Ländern. Das ist, glaube ich, die beste Mischsprache, die wir je waren.
Und kannst du ein paar Wörter sagen? Ich glaube, mit dem Thema arbeitest du hauptsächlich in deiner Theaterarbeit, oder? Judentum und Juden und jüdische Kultur.
Tue ich das?
Aber ihr habt zusammen mit dem...
Max Schollek? Meine Theaterarbeiten. Ich habe mit 17 angefangen, für die Bühne zu schreiben und ich hatte kein spezifisches Thema. Ich glaube übrigens auch nicht an wirklich Themen, zumindest während des Prozesses. Ich weiß, im Nachhinein muss ein Theater sagen, in diesem Theaterstück geht es um, aber wenn man sich hinsetzt, arbeitet man, glaube ich, nicht Themen ab, zumindest hoffe ich das. Man veranschaulicht bestimmte Gegebenheiten. Und ich hatte nie eine bestimmte Zuspitzung. Mich hat Deutschland interessiert und migrantisches Leben in Deutschland interessiert. Und ich glaube, das ist das, was sich sehr klar durch meine Arbeit durchzieht. Das, was am besten rezipiert wurde, sind die jüdischen Themen. Und das, womit ich wirklich bekannt wurde, sind die jüdischen Themen, weil Deutsche natürlich auf Juden mehr springen als auf Freundschaft zwischen Juden und Türken, was ich in unterschiedlichen Theaterstücken beschrieben habe. Und das wurde ein bisschen kritisch rezipiert. So nach dem Motto, soll das eine Provokation sein, dass ihr befreundet seid? Wortwörtlich, ich zitiere gerade eine Frage aus dem Publikum, die tatsächlich wiederholt kam. Aber als ich nur jüdisches Leben in Deutschland gezeigt habe, gewann ich natürlich eine Menge Preise. So geht das Spiel in Deutschland, das ist einfach so. Was ich mit Max Scholle gemacht habe, sind keine Theaterarbeiten.
Sondern?
Das sind Kongresse, die ich initiiert habe. Ich habe ja das Studio Jahr geleitet am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Und Max war der Kurator für Lyrik und Spoken Word. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass egal was wir tun, wir immer auch jüdisch sind. Zumindest in den deutschen Augen sind wir jüdische Autoren und jüdische Lyrikerinnen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch einen Kongress. Und das war der Desintegrationskongress, der so gut lief, dass wir eine Menge Förderung hatten für weitere Schritte. Und mittlerweile gibt es also uns die desintegrierten Juden, die ausgerufen wurden am Maxim-Gorki-Theater.
Und desintegrierter Jude, wer ist das?
Ein desintegrierter Jude ist nach der Definition von Max Scholleck und mir ein Jude, der nicht für die Deutschen tanzt.
Wunderschön. Danke für deine Arbeit. Das ist sehr wichtig, dass du das machst, finde ich.
Danke dir.
Ja. Und jetzt hört ihr, wie versprochen, einen Ausschnitt aus der Lesung und Gespräch am 13. November in Literaturhaus Freiburg, moderiert von Hanna Hoftwehren.
Der neue Roman Im Menschen muss alles herrlich sein spannt einen Bogen von der Ukraine in den 1970er Jahren über die Fleischwolfzeit der Perestroika, wie es im Buch wörtlich heißt, bis ins Deutschland der Gegenwart. Im Zentrum stehen vier Frauen, zwei Generationen, die Mütter, Lena und Tatjana, die ihre Jugend und Kindheit in Sowjetunion verbringen und dann Mitte der 90er ihr Geburtsland Richtung Deutschland verlassen, und ihre Töchter Nina und Eddie, die in Ostdeutschland aufwachsen. Diktaturen, der Zerfall der Systeme, Migration, Sinnfindung, Beziehungen zwischen den Generationen und vor allem zwischen den Müttern und Töchtern, ihre Sprachlosigkeit, ihr Schmerz, das ist nur eine sehr, sehr kleine Auswahl an Themen, die du in deinem Roman ins Licht bringst.
Dass immer wieder dieselben Männer zu ihr in die Sprechstunde kamen, wunderte Lena wenig. Sie wusste meistens schon beim Ausstellen des Rezepts, dass diese Menschen ihre Art zu leben nicht ändern werden. Selbst wenn ihnen Impotenz oder gar Erblindung drohte. Aber das wird mir doch nicht passieren, Doktor, scherzten sie dann. Da machen Sie doch etwas, Doktor. Oder? Deswegen komme ich doch zu Ihnen. Und sie antwortete in einem möglichst neutralen Ton, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun würde, aber im Fall eindringlich Kondome zu benutzen, auch wenn sie wusste, dass sie sinnlos war. Es verblüffte Lena, dass diese Männer immer mit derselben Ehefrau wiederkamen, die Lena so diskret wie möglich auf Krankheiten untersuchen sollte, die sich ihre Ehemänner bei anderen geholt hatten. Die Frauen fragten nicht, warum sie wieder und wieder zur Hautärztin gebracht wurden, fragten nicht, ob die Rötung, der Juckreiz, der stechende Schmerz gefährlich seien. Sie zogen sich meist wortlos aus, und nach der Untersuchung studierte Lena ihre Gesichter, ob sie etwas Gemeinsames hatten, Gleichgültigkeit oder Gier oder Einfalt vielleicht. Aber keine schien der anderen zu gleichen. Außer, dass sie alle stolz und verschlossen waren und wenn sie überhaupt sprachen, dann über Bücher, die sie gerade lasen. Oder vielleicht mal einen Film. Eine junge Frau kam Lena immer wieder ins Gedächtnis. Bestimmt noch keine 18. Lena hoffte, dass sie schon 16 war. Ihr Freund, wie sie ihn nannte, hatte sie in einem deutschen Wagen zur Klinik gefahren. Sie sagte Freund ohne jegliche Naivität. Sie wusste genau, wovon sie sprach. Und sie wusste, dass die Ärztin es auch wusste. Sie hatte dunkelblondes, fast karamellfarbenes Haar, das ihr bis zur Hüfte reichte, obwohl es am Hinterkopf hochgebunden war. Sehr dünne Beine, die an Lenas Ohren vorbei wie Streichhölzer in den Raum stachen. Sie war schwanger. Die syphilitischen Bakterien konnten das ungeborene Kind infizieren, erklärte ihr Lena. Sie müsste schnell in die Gynäkologie. Die junge Frau schlüpfte in ihre Jeans, zündete sich eine Zigarette an und bot ihrer Ärztin auch eine an. Lena nahm sie, ließ sich aber kein Feuer geben. Sie duldete, dass das Mädchen die Asche auf den Boden schnipste. Sie duldete die Stille, die entstand. Bitte haben Sie kein Mitleid mit mir, sagte die Patientin, als sie zu Ende geraucht hatte und aufstand, um zu gehen. Können Sie mir das versprechen? Das kann ich, log Lena. Die Siedlung aus Pappkartonbehausung war geräumt worden. Eines Morgens ging Lena über die Brücke und sah keine Menschen in verschlissenen Mänteln und Kopftüchern dort unten herumwuseln, sondern nur noch einen ausgebeulten Bus, dem die Räder abgeschraubt worden waren. Straßenköter schnüffelten an Resten aufgeweichter Pappe auf einem endlos freien Feld. Bald entstand auch dort eine Baustelle. Wohin die Bewohner der Siedlung gebracht worden waren, konnte Lena sich nicht denken. Seit ihrer Studienzeit kursierte das Wort Savok für das, worin sie alle lebten, Kerblech. Die einen sagten, die Bezeichnung ginge zurück auf die Abkürzung für sowjetische Okkupation. Die anderen fanden das Bild naheliegend, dass aller Unrat in die UdSSR gekehrt wurde. Der ganze Abfall der Welt schien sich hier zu versammeln, also ja, warum nicht das Ganze auch eine Kehrschaufel nennen, auf der der Dreck am Ende landet. Aber Lena fand beides nicht zutreffend. Sie schaute von der Brücke hinunter auf die dröhnende Baustelle und dachte, dass Fleischwolf das einzige Wort war, das beschrieb, was hier geschah. Dankeschön.
Ah, Ich finde, diese Sowjetunion oder diese Russland, dass viele hier, vor allem von Friedensbewegungen, Freiburg und so weiter, so sehr lieben, in deinen Büchern ist rassistisch, sexistisch, antisemitisch, vor allem im Zweiten. In einem Mensch muss alles herrlich sein.
Das spielt in der Ukraine.
Gut, dann nennen wir das Sowjetunion, weil was sie lieben, diese Leute, die lieben Sowjetunion eigentlich. Ja, es spielt in der Ukraine, es spielt auch in Deutschland. Ja. Und vor allem spielt es aber in der Kopf von Menschen oder im Kopf von Mensch von zweiter Generation. Die da, wie lange hast du in Russland gelebt?
Bis ich 10 war.
Okay. Und das heißt, da wirklich nicht das alles so wahrnehmen könnte. Wo kommt dieser Wut und Schmerz in deine Bücher, wenn du über Russland oder Sowjetunion oder sowjetische Ukraine schreibst?
Also Menschen muss alles herrlich sein, basiert auf Interviews mit Frauen. Ich habe sehr, sehr viele Stunden mit sehr vielen Frauen gesessen. Die kommen alle aus dem Osten der Ukraine. Und ich wollte das porträtieren, was sie mir erzählt haben. Es hat nichts mit meiner eigenen Erfahrung zu tun.
Okay, das erklärt für mich einiges. Trotzdem interessant ist, dass in sehr oft in, sagen wir, Migrantenbüchern, oder Migrantreichen, ja, da kommt viel mehr von dem, sagen wir, diese Gastland, kommt von dem Land, wo man lebt. Ja? In dem Fall wäre es Deutschland. Und wenn man überhaupt noch an sein Herkunftsland erinnert, dann ist das eher romantisiert. Eher so Traum von irgendwelcher Heimat, das man eigentlich nicht kennt, das imaginierte Heimat. Bei dir das ein bisschen umgekehrt. Man kriegt relativ wenig von Schwierigkeiten der Integration in Deutschland. Schon ziemlich viel auch, ja, am Anfang, ich weiß. Aber trotzdem im Vergleich. Meine Frage ist, wie kommt es, dass diese Russland oder Ukraine, je nachdem, je nach Buch, je nach Protagonist, so zentral wird in deinem Werk? Okay. Und so wenig über deine Integration in Deutschland.
Meine Integration in Deutschland geht niemandem irgendwas an. Ich bin desintegriert. In meinen Büchern geht es nicht um mich. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem bei der Rezeption von Büchern, vor allem von Büchern von rassifizierten Menschen. Dass man immer erwartet, sie erzählen ihre Story, weil was sollen sie sonst erzählen außer ihre Story? Das würde man, glaube ich, von Christian Kracht gar nicht erwarten. Warum eigentlich nicht? Der könnte ja auch über seine Desintegration schreiben. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass das passiert. Ich weiß, dass das die Dynamik ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach schreiben kann, was mich interessiert, und so wird es von der deutschen Leserschaft momentan auch aufgenommen.
Und wieso eigentlich interessiert dich so sehr diese jetzt Ukraine oder Russland der 70er, 80er, 90er Jahre?
Mich interessieren ja meistens immer Menschen. Mich interessieren Länder ja nicht so richtig. Menschen sind eine Arbeit für sich. Ich könnte, glaube ich, mein ganzes Leben damit verbringen, einfach nur einen Menschen, eine Frau zu porträtieren. Und so fing das so ein bisschen an. Ich habe Frauen am Tisch meiner Mutter zugehört und ich mochte ihre Geschichten. Und ich dachte, ey, ich würde euch so gerne interviewen. Ihr seid so spannend, ihr seid so wundervoll. Ihr wisst gar nicht, dass eure Geschichten so toll sind. Ich gehe immer von Menschen aus. Ich gehe nie von Ländern aus.
Okay, wenn dich die Orte aber nicht interessieren, mehr die Menschen, dann gehen wir nach Berlin.
Okay.
Und Was passiert da am Gorki-Theater? Seid ihr ein Team, das zusammen die Sachen entwirft und zusammen bestimmte Themen verarbeitet?
Ich bin seit 2016 nicht mehr im Maxim-Gorki-Theater.
Dann was passiert?
Ich habe die Crew, die das Maxim-Gorki-Theater übernommen hat 2013, ich war ein Teil davon. Ich habe das Maxim-Gorki-Theater genauso mitgeprägt wie alle anderen auch. Das ist schon so. Und das Gorki ist für mich sogar mehr als ein Theater, eine Bühne und die Bar dazu. Es ist für mich eine Bewegung, eine postmigrantische Bewegung, die aber sehr divers ist, sehr unterschiedliche Beweggründe hat zu machen, was sie macht. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist unser Goal, das ist das Ziel und so erreichen wir es und das ist unsere ästhetische Sprache. Ich hoffe, wir sind auch da sehr unterschiedlich. Ich glaube, nur in der Pluralität entsteht ein ganzes Bild. Was die Idee von Anfang an war, war, dass wir die Stadt abbilden, das 21. Jahrhundert. Wenn wir sagen,
das Maxim-Gorki-Theater ist ein Stadttheater und wir sind in Berlin. Sprechen wir zu der Stadt. Wir sprechen nicht zu einer kleinen Gruppe. Wir wollen alle adressieren, die in dieser Stadt, die in dieser Stadt leben. Das Maxim-Gorki-Theater steht in Berlin-Mitte. Um die Ecke wohnt Angela Merkel, also ihre Privatwohnung ist da. Das sieht man an der Polizei vor der Tür. Das heißt, es ist einfach ein anderes Biotop als das, wo ich zum Beispiel wohne, ne? Kreuzberg oder meine Freundinnen in Neukölln. Und wir haben uns gefragt, wie kriegen wir Kreuzberg-Neukölln nach Berlin-Mitte? Welche Stücke müssen wir spielen? Welche SchauspielerInnen müssen auf der Bühne stehen? Welche Plakate wollen wir plakatieren in der ganzen Stadt? Weil Theaterplakate bringen ja ein Bild von einer Stadt. Welche Farben sollen da drauf sein? Welche Namen? Genau, und das war so ein bisschen der Anfang dessen, was ich glaube, dass Mainstream-Media nennt es das postmigrantische Theater und ich nenne es das 21. Jahrhundert.
Danke dir. Danke für das Interview. Und da sind wir schon am Ende von unserer Sendung. Heute zum Gast war Sascha Marianna Salzmann. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein kleiner Hinweis. Nächste Woche auf Russisch hört ihr wieder ein Interview mit Sascha Marianna Salzmann, diesmal auf Russisch in unserer AIDA russische Sendung am Samstag um 13 Uhr.